wollte einfach gerne irgendwann einen Animationsfilm machen und ich habe ja 3 Kinder. Ich bin selbst ein wahnsinniger Fan von Animationsfilmen. Ja. Und als du mich fragtest, ob ich dazu Lust hätte, habe ich sofort gesagt, ja klar. Das ist einfach für mich auch toll, also wenn man einfach eine Geschichte zusammen hat und man einfach merkt, ja, man fühlt sich irgendwie verbunden und möchte das fortführen.
The World Beyond. The Emotioneers of Tomorrow. Brought to you by Michael Mack.
Willkommen zu einer neuen Folge von The World Beyond. Ich bin Michael Mack. Heute wird's filmreif, denn wir sprechen über eines der größten Projekte, das wir je im Europapark oder besser gesagt außerhalb des Europaparks umgesetzt haben. Unser erster internationaler Kinofilm, Grand Prix of Europe, der am 24. Juli Premiere feiert, pünktlich zum 50. Jubiläum des Europaparks. Und für dieses gigantische Projekt konnten wir einen der weltweit besten Komponisten gewinnen. Wir haben schon einmal zusammengearbeitet und sind sehr glücklich darüber, dass er auch bei unserem Kinofilm mit an Bord ist. Volker Bertelmann alias Hauschka, einer der wenigen Deutschen, die für ihre Arbeit einen Oscar gewonnen haben. Herzlich willkommen im Studio 78 bei The World Beyond.
Vielen Dank, Michael.
Ein Kinofilm ohne Filmmusik. Ich erinnere mich immer noch daran, wir werden immer vergessen, wir Komponisten, aber eigentlich doch undenkbar, oder?
Ja, aber es ist halt, im ersten Moment geht es ja um einen Film und um ein visuelles Erlebnis. Und in der Anfangszeit des Films, als es noch keine Worte gab, war natürlich Musik sehr hilfreich, um überhaupt die Menschen im Kino vielleicht zu halten und auch die Bilder zu beschreiben. Und davor war ja, als noch gar kein bewegtes Bild war, war ja im Prinzip die Musik der Film. Also Musik hat eigentlich immer Geschichten erzählt. Die großen Konzerte, die geschrieben wurden, Sinfonien waren ja im Prinzip Musiken, bei denen man sich wahrscheinlich alles Mögliche vorgestellt hat. Und jetzt heutzutage ist es halt so, dass eigentlich dadurch, dass es wahnsinnig beeindruckende Bilder gibt, die Musik im ersten Moment vielleicht scheinbar nicht so eine Rolle spielt und dann auf einmal, wenn man sie wegmachen würde oder ausschalten würde, hätte man das Gefühl, der Film ist recht nackt. Und insofern bin ich immer sehr froh, dass meine Rolle ja eigentlich eine ist, die mich, also so sehe ich zumindest meinen Job, auch die Musik so zu machen, dass sie erkennbar ist, dass sie spürbar ist, aber dass man sie eigentlich nicht so richtig merkt.
Perfekt. Mhm. Ich habe ja immer in meinem Podcast so ganz schnelle Frage- und Antwortspiele, nenne ich es jetzt einfach mal. Deshalb auch die 4 Fragen an dich hier in meinem Podcast. 1. Die erste Frage, Gas durchtreten oder Tempomat?
Gas durchtreten. 2.
Im Kino lieber erste oder letzte Reihe?
Letzte. 3.
Deine größte Sucht?
Musik.
4.
Wenn dein Leben ein Film wäre, wie würde der Soundtrack klingen?
Wahrscheinlich nach Schönberg. Verklärte Nacht.
Super. Ich bin ja begeistert von deiner Arbeit auch als Hauschka, deine Karriere davor, die es zwar immer noch gibt. Und so sind wir auch zusammengekommen. Ich fand es toll, dass du damals spontan zugesagt hast, unseren 4D-Film Nachts im Park zu vertonen. Und dann natürlich nach deinem Oscar-Gewinn im Jahr 2023 für die Filmmusik zum Westen nichts Neues, dass dann auch eben spontan zugesagt hast, dass du bei diesem oder bei dem Erstlingswerk von mir, dem Grand Prix of Europe, dabei bist. Das war wirklich eine große Ehre für mich, so einen tollen Musiker wie dich zu kennen. Ich sage jetzt auch als Freund gewonnen zu haben, aber auch deine Arbeit, die mich immer fasziniert. Jetzt fragen natürlich viele, Oscar gewinnen, wie ist denn das so und wo steht denn der Goldjunge?
Der steht bei mir zu Hause, also im Studio und manchmal steht er aber auch woanders. Also ich nehme den eigentlich immer mal wieder raus aus dem ganzen System und dann stelle ich ihn wieder woanders hin. Weil und das Schöne ist eigentlich, natürlich ist es eine wahnsinnige Ehre und ich bin natürlich, war zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn bekommen habe, war ich natürlich sprachlos und überwältigt. Und gleichzeitig, glaube ich, war ich in einem Alter und in einer Lebensphase, wo ich das gut verarbeiten konnte und merkte, das passt gerade so in mein Leben. Und man muss aber irgendwie trotzdem bescheiden bleiben. Und das ist eigentlich so mein Wunsch, den dahin zu stellen, wo er im Prinzip vielleicht auch anderen Menschen ein Zeichen gibt. Deshalb steht er auch in einem Raum, wo andere Menschen arbeiten und nicht ich, weil ich ihnen einfach das Gefühl geben möchte, sie sind, ja, sie können da drauf gucken und sagen, hey, ich kann das vielleicht auch schaffen. Und darum geht's mir eigentlich sehr.
Was bedeutet denn so ein Oscar für dich? Ich meine, auch gerade für deine künstlerische Laufbahn, oder was hat sich mit dem Oscar verändert, sagen wir mal so rum? Also der Moment der Übergabe ist, glaube ich, erhebend, wenn man dann in Los Angeles dann aufgerufen wird und auf die Bühne gebeten. Mhm. Aber du sagtest gerade, es kam zu einer Zeit in deinem Leben, wo du es ganz gut verarbeiten konntest. Mhm. Aber erzähl doch den Zuhörern ein bisschen von dir, so wo kamst du her, wie kamst du denn überhaupt nach Los Angeles, was hat er für dich bedeutet, was bedeutet er für dich heute noch? Vielleicht so ein kleiner, kurzer Abriss, Volker Bertelmann.
Also zum einen habe ich natürlich immer Musik gemacht, als ich in den Mitte der 20er war, also nach der Schule habe ich Zivildienst gemacht, habe im Krankenhaus gearbeitet und meine Eltern waren nicht sehr begeistert von Musik als Beruf. Und ich habe dann Medizin studiert und bin immer wieder zur Musik zurück. Und eigentlich hat es mich immer wieder in die Musik gezogen. Dann habe ich nochmal versucht, ein BWL-Studium zu machen. Das hat auch nicht geklappt so richtig. Also ich hätte das alles zu Ende machen können, aber irgendwie war es nicht für mich. Mir fehlte die Leidenschaft. Ich brauchte irgendwas, wofür ich brenne. So. Und das fehlte mir bei all den Dingen. Aber bei der Musik war es da. Und da war es aber für mich immer ein bisschen schwierig rauszufinden, wo geht mein Weg eigentlich hin? Und die Vorbilder waren alle im Ausland. Das waren alles englische Musiker, amerikanische Musiker. Die Aufnahmen, die ich kannte, die waren im Ausland gemacht worden. Und dann habe ich mich langsam versucht, so ein bisschen dem zu nähern. Erst habe ich eine Hip-Hop-Band gegründet. Wir haben einen Plattenvertrag bei Sony gehabt, sind mit den Fantastischen Vier auf Tour gegangen, also im Vorprogramm. Das war eine tolle Erfahrung, aber da habe ich gemerkt, ich will eigentlich nicht in eine Band. Also es interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Und dann habe ich nochmal eine Pause gemacht und habe Klavierunterricht gegeben in einem kleinen Ort in der Nähe von Düsseldorf für weitaus 10 Jahre. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist, glaube ich, die Zeit, richtig eigene Musik zu machen. Und habe darüber eigentlich dann Hauschka entwickelt sozusagen, indem ich das Klavier präpariert habe mit Gegenständen. Und dann Techno-Musik und elektronische Musik gemacht hat mit dem Klavier, also akustisch. Und das hat mich dann eigentlich in der Welt plötzlich auf Tour geschickt. Und da kamen dann die ersten Menschen, die Filmregisseure waren und mich dann gefragt haben, möchtest du nicht für meinen Film Musik machen? Und 2017 war ich dann schon mal für den Oscar nominiert, für den Film Lion. Das war der erste wirklich große, für mich, also eine große Überraschung. Und gleichzeitig hat mir das eigentlich so alles beigebracht, was man darüber wissen muss. Und ich glaube, als ich dann für Im Westen nichts Neues nominiert war, da wusste ich eigentlich schon sehr viel, was ich will und was ich nicht will. Und als ich den dann gewonnen habe, das macht natürlich mit deinem Leben, verändert alles. Es verändert also deine Wahrnehmung im Außen. Nicht immer zum Besten, also es ist auch durchaus so, dass man manchmal dann so eine falsche Vorstellung davon hat, was das dann eigentlich ist. So, weil man muss trotzdem natürlich weiterarbeiten und man muss irgendwie an seiner Fähigkeit arbeiten, dass man dass man besser wird und dass man die Dinge trotzdem menschlich auch geregelt kriegt. Man muss an sich als Mensch eigentlich immer arbeiten, bin ich der Meinung. Und der Oscar hat eigentlich mir nur geholfen, sozusagen in dem Metier, was sehr schwer ist, eine gewisse Ruhe reinzubringen. Also ich brauche jetzt nicht mehr unbedingt zu beweisen, dass ich in der Lage bin, zum Beispiel einen großen Film zu handeln. Und das gibt natürlich Mut und Zuversicht. Und Leute fragen mich dann auch eher, also haben nicht mehr Zweifel. Vieles in dem Geschäft der Filmmusik ist natürlich erstmal davon getrieben oder angetrieben von, ja, schafft er das denn eigentlich, ne? Und das ist jetzt, diese Frage wird nicht mehr gestellt.
Also Hollywood hat quasi dich gefunden.
Ja, beziehungsweise wir haben uns beide gefunden, würde ich mal sagen. Und ich bin ja auch nicht nur, was meine grundlegende Einstellung dazu ist, dass Hollywood ist ein Teil. Aber ich bleibe natürlich, ich wohne ja immer noch in Düsseldorf und meine Arbeit in Deutschland ist nach wie vor auch da. Also ich vergesse jetzt nicht mein Umfeld, sondern ich bin auch der Meinung, man muss dann auch dafür sorgen, dass das, was man an Erfahrung sammelt und auch das Umfeld, was einen hochgebracht hat, dass man dem auch was zurückgibt. Das ist eigentlich immer schon mein Prinzip gewesen, egal wo ich arbeite, also auch in anderen Ländern, versuche ich immer was in die Gesellschaft irgendwie zurückzugeben, weil ich eigentlich sehr dankbar bin, dass sie mich teilhaben lassen, ne?
Ich erinnere mich noch, du hattest mir die Geschichte mal erzählt. Ich glaube, es war sogar in Australien, als du irgendwie Platten signiert hast, wo dann eben die Anfrage des Films auf dich zukam und du es, glaube ich, im ersten Moment gar nicht geglaubt hast, dass da jemand dich für Filmmusik anfragt. Was ist denn für dich so ein bisschen, so wenn du jetzt zurückschaust, gibt es denn den Hauschka dann irgendwann mal noch, der dann durch verschiedene Hallen zieht und weiter den Klavierflügel präpariert, oder ist Hauschka ein Stück weit Geschichte und es gibt jetzt auch noch Volker Bertelmann, der Filmmusik macht?
Nee, das wird es immer geben. Also das hat auch einfach damit zu tun, dass man, ich finde, Unabhängigkeit ist vielleicht eines der größten Güter, die man als Mensch haben kann. Sprich, sobald man eigentlich merkt, irgendwas macht einen abhängig, also ob das nur in einem geschäftlichen Sinne ist oder auch in einem privaten Sinne, glaube ich, entscheide ich mich lieber für eine Abhängigkeit aus Freiheit heraus und sage, das möchte ich gerne machen, aber ich hätte auch die andere Alternative. Und daraus entsteht automatisch der Wunsch, nicht nur Filmmusik zu machen, sondern auch Platten zu veröffentlichen. Ich mache ja vieles andere auch. Ich habe jetzt gerade eine Musik geschrieben fürs Ballett in Monte Carlo, zum Beispiel fürs Royal Ballet. Dann schreibe ich halt eine Musik für ein Ballett oder für ein Theaterstück und ich versuche für mich so ein bisschen eine Freiheit da reinzubekommen, um einfach auch wieder Spaß daran zu haben, den nächsten Film zu machen. Wenn ich immer nur im Hamsterrad wäre, dann hat man irgendwann, verliert man so ein bisschen die Feinfühligkeit dafür, was das eigentlich für einen bedeutet, sondern man ist eigentlich in so einem Automatismus. Und da hilft mir Hauschka sehr, weil es ist eigentlich ein bisschen radikal. Ich kann machen, was ich will und ich bin irgendwie vollkommen unabhängig von Technik, von Vorgaben und das würde ich, glaube ich, nie aufgeben wollen.
Wann war denn der letzte Hauschka-Auftritt oder Song, den du rausgebracht hattest?
Der letzte Auftritt war vor 2 Wochen.
Okay.
Ja.
Also dann gibt immer wieder mal kurz, blitzt er dann wieder auf, der Hauschka.
Genau, ja, oder meine letzte Platte ist ja jetzt 1,5 Jahre her. Ja. Und das habe ich eigentlich, die habe ich direkt veröffentlicht nach dem Oscar-Gewinn. Da habe ich die Platte veröffentlicht, weil ich einfach merkte, jetzt muss ich mal einfach mich abkoppeln und muss nochmal ein bisschen was anderes machen. Und die anderen, viele Hauschka-Platten sind schon in meinem Köcher, würde ich mal sagen. Ich muss einfach nur dafür einen Zeitpunkt finden und auch die Ruhe. Und ich glaube, das ist eigentlich eher so für mich die Herausforderung jetzt für die nächsten Jahre, in das Ganze so ein bisschen eine gewisse Gelassenheit und Ruhe reinzubringen, damit sich nicht irgendwann der Prozess eigentlich das Wichtigste ist und nicht die Freude.
Spannend. Wenn ich nochmal einmal auf den Oscar zurückkommen darf, was ist er denn final, wenn du einen Strich drunter machst, 2 Jahre sind es her, dass du ihn gewonnen hast? Ist es Bestätigung? Ist es Unabhängigkeit? Ist es Ansporn? Wie würdest du ihn einordnen?
Oh, ich glaube, der hat eine vielschichtige Bedeutung. Also zum einen ist er natürlich eine Wertschätzung für meine Arbeit, vor allem speziell für einen Film. Aber er ist auch gleichzeitig eine Wertschätzung für vielleicht die Arbeit, die ich vorher gemacht habe. Also weil man kommt nicht dorthin, wenn man... Also sehr selten, wenn man gerade so eine Überraschung also kreiert, oder es kann durchaus schon sein, dass man so seinen ersten Aufschlag, den ich ja 2017 hatte, dass der so ein bisschen überraschend ist für die Komponistenwelt, so ein bisschen. Aber ansonsten bedeutet der für mich einmal diese Anerkennung, aber er bedeutet für mich auch die Möglichkeit, mit der Auszeichnung sozusagen für mich und für andere Wege zu beschreiten, die vorher nicht möglich waren. Also zum Beispiel auch meine ganzen Mitarbeiter, ich kann ihnen helfen, ihre Karriere zu bestreiten, Perspektiven für sie aufzuzeigen. Ich bin in der Lage, auch Projekte für sie sozusagen zu generieren, damit, was einfach sehr, sehr schwer ist in der Komponistenwelt, ist es sehr schwer, so diese erste Hürde zu nehmen. Und ein Oscar hilft einem dabei.
Wie viel, kann man das sagen, wie viele Filme hast denn du jetzt schon bis zum heutigen Zeitpunkt vertont? Sind es 5, sind es 20, sind es 30 oder?
Ich glaube, es sind um die 52 oder 53 vielleicht.
Und 2017 hast du damit begonnen?
Ich habe 2012 den ersten Film für Doris Dörrie gemacht. Und dann habe ich immer mal wieder so pro Jahr einen kleinen Indie-Film gemacht oder einen Film, der für mich auch wie so ein Lernen Objekt war ein bisschen. 2017 habe ich eigentlich den ersten großen Hollywood-Film gemacht. Und da war ich aber auch schon in der Lage, also einen Film, 2 Filme pro Jahr. Am Anfang kommt einem ein Film pro Jahr extrem anstrengend vor. Und wenn man dann irgendwann, kennst du ja vielleicht auch aus deinem Geschäft, wenn man irgendwann sehr viele Dinge macht, weiß man eigentlich gar nicht, wie man das eigentlich jemals geschafft hat vor vielen Jahren.
Ja. Auf jeden Fall. Ne? Jetzt kommen wir ein bisschen zu uns. Ich durfte dich kennenlernen, damals noch mit Frankie Höninger. Du hast damals mein Gästebuch geschrieben. Das war das schnellste Speed-Dating in einem Freizeitpark, das du je hattest. Mhm. War ein toller Abend. Ich erinnere mich noch, wir saßen dann spät abends noch zusammen bei mir in meinem Shop und haben dann ein Bierchen noch getrunken und haben über das Leben diskutiert und über die Musik. Wir waren damals noch auf der Dinnershow ganz kurz. Viele haben zu mir gesagt, oh, du nimmst Volker Bertelmann, der hat ja immer noch so ganz schwere Sachen gemacht, experimentelle Musik, und jetzt machst du einen Kinderfilm und auch noch einen Animationsfilm. Gehe ich richtig davon aus, dass es auch für dich eine Premiere war, für einen Animationsfilm in dieser Länge Musik zu schreiben?
Absolut. Also deshalb ist auch ein Teil, weshalb ich total Freude daran hatte. Ich wusste, dass ich das immer kann. Ich hatte keine Angst davor oder so, aber ich wollte einfach gerne irgendwann einen Animationsfilm machen. Und ich habe ja drei Kinder. Ich bin durch das ganze Programm mit Animationsfilmen und ich bin selbst ein wahnsinniger Fan von Animationsfilmen, die ich mir, also ich gucke mir privat, manchmal entscheide ich mich nicht für einen Thriller, sondern für irgendeinen Animationsfilm, der mir Spaß macht und wo ich mich echt wahnsinnig, also köstlich unterhalten fühle. Ja. Und als du mich fragtest, ob ich dazu Lust hätte, habe ich sofort gesagt, ja klar. Und ich fand auch, was du beschrieben hast, den Abend, den wir hier zusammen verbracht haben, ja, das ist einfach für mich auch toll. Also wenn man einfach eine Geschichte zusammen hat und man einfach merkt, ja, man fühlt sich irgendwie verbunden und möchte das fortführen. Mhm. Weil oft trifft man Menschen nur einmal und dann ist es vorbei. Und ich fand das toll, dass wir nochmal eine Möglichkeit hatten, das noch weiterzumachen.
Na, ich freue mich auch ganz besonders. Ich glaube, mein ganzes Team war natürlich geehrt, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Und dass du noch in Deutschland bist, ne, auch ähnlich wie der Europapark, dass Weltklasse eben doch zu Hause bleibt. Ich glaube, es wird oftmals vergessen. Und das ist auch für mich stolz, dass eben diese Produktion in Deutschland produziert wurde. Nicht nur die Animation, sondern auch die Musik. Wie würdest du denn aus deiner Sicht den Film musikalisch beschreiben?
Ja, es ist einfach eine emotionale Reise, die natürlich auch mit einem Wettbewerb verbunden ist, der natürlich ganz viel Aufregung erzeugt. Und man hat auch eine gewisse Weltreise, die man durch diese Events sozusagen beschreitet. Und die Musik muss dadurch natürlich auch sehr vielseitig sein und trotzdem muss sie Spaß machen, sie muss Freude verbreiten, sie muss lustig sein an manchen Stellen, aber auch an Stellen, wo es emotional ist, halt auch einfach Menschen vielleicht zum Weinen bringen für einen Moment. Und das finde ich zum Beispiel ist Kino für mich. Dass wenn man aus dem Kino rausgeht, dass man eigentlich eine Reise durch alle möglichen Emotionen hatte und am Ende des Tages sagt oder am Ende des Kinoerlebnisses sagt, hey, das war echt ein Knaller, hat mir total gut gefallen. Vielleicht sitzt man noch mal mit Menschen zusammen aus der Familie und sinniert über das ein oder andere Thema oder weißt du noch, als wir in London waren oder keine Ahnung. Und das finde ich zum Beispiel ganz toll. Und das Reizvolle daran, für so einen Film Musik zu machen, ist natürlich, diese unterschiedlichen Stadien der Emotionen genau zu treffen und genau zu wissen, dass das für das ganze Publikum in seinem ganzen Spektrum also fühlbar ist und nachvollziehbar ist.
Jetzt nimm doch unsere Hörer mal mit. Wir wissen natürlich, weil wir Tag und Nacht an diesem Film gearbeitet haben. Aber beschreibe doch mal aus deiner Sicht, wie wird denn so Musik für so einen Kinofilm gemacht? Wie lang dauert sowas? Wo wird aufgenommen? Passiert das alles nur digital? Wie viele Menschen haben daran gearbeitet? Einfach mal so ein paar Geheimnisse von Volker Bertelmann, wie er denn die Musik denn für so einen Film dann auch macht.
Also das Wichtige ist ja, dass man, wenn man denkt, man macht für einen 90-minütigen Film Animationsfilm Musik, und Animationsfilme sind sehr musiklastig. Also man muss bei Animationsfilmen eigentlich tendenziell mindestens 90% oder 80% der Zeit Filmmusik komponieren. Dann fängt man erstmal an und ist vielleicht ein bisschen geschockt, weil man denkt, oh Gott, wie soll ich das machen? Also vielleicht viele denken im ersten Moment daran, wenn sie sagen, oh, wenn ich Filmkomponist wäre, ich wüsste gar nicht, ob ich das schaffe. Das geht mir aber im Prinzip auch so. Also am Anfang stehe ich natürlich vor einem weißen Blatt und weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Und ich mache eigentlich das immer so, dass ich, sobald ich die ersten Szenen sehe und auch den ersten Teil der Geschichte kenne und irgendwelche Inspirationen habe von dem Film, dann lasse ich erstmal ohne jede Form und ohne jeden Anspruch an, ob das gut ist oder schlecht, ich lasse erstmal so ein bisschen die Ideen sprudeln und die kommen alle in einen Ideas-Folder. Und da packe ich jeden Tag, sagen wir mal, 3 ins Körbchen, davon gehen 2 vielleicht ins gute Körbchen und 1 fällt raus. Und irgendwann, wenn ich sozusagen genügend zusammen habe, dann fange ich an, zu dem Film, zu den Szenen vielleicht bestimmte Themen anzulegen, die mir gefallen. Und dann muss ich natürlich auch immer gucken, wenn man Themen hat, ob die Themen dem Regisseur und dem Produzenten und allen gefallen. Weil wenn ich jetzt plötzlich einfach alles fertig mache und am Ende des Tages gefällt's keinem, dann kann ich wie bei Monopoly wieder auf losgehen und muss mich halt, muss nochmal vorne anfangen. Insofern, man muss sich in dem Beruf auch immer abstimmen mit natürlich allen Gewerken und mit allen Beteiligten und allen Verantwortlichen. Deshalb fange ich eigentlich meistens an, Themen zu entwickeln, die sozusagen dem Film als Wiedererkennungswert immer wieder auftauchen, die auch sozusagen vielleicht einer Person zugeordnet sind. Ich tendenziell ordne eigentlich ungerne die Musiken bestimmten Charakteren zu, sondern eher Situationen. Wenn es eigentlich um Herzwärme geht oder um Liebe, das finde ich zum Beispiel vollkommen unabhängig von der Person. In einem Film ist das für mich die gleiche Emotion. Genau, und dann geht's immer hin und her. Dann schickt man Musiken weg mit Szenen, dann kriegt man eine Nachricht, nee, gefällt mir nicht. Okay, gut, okay, fange ich nochmal neu an. Und so geht's immer hin und her. Und dazu kommt natürlich auch, dass ich in der Zeit, wo ich diese Filmszenen dann verschicke, der Film sich natürlich immer wieder ändert. Dementsprechend brauche ich ein Team, was mit mir arbeitet. Das sind meistens 5 bis 6 Leute, die mir dann helfen, wenn der Filmschnitt kommt, die Musiken immer wieder auf den neuen Filmschnitt anzulegen. Das, wenn man das alleine macht, ist man ungefähr eine Woche dabei, bei einem Film überhaupt die Filmszenen anzulegen. Und das heißt, ich könnte den Job alleine gar nicht machen. Insofern bin ich abhängig davon. Und wenn dann alle einig sind über alle Musiken, ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer, wenn alle einig sind, dann wird es sozusagen aufgenommen mit einem Orchester. Also es gibt dann eine Orchestration, ein Mann schreibt oder mehrere Leute schreiben Noten, in unserem Fall waren das 3, die schreiben die Noten, dann nehmen wir das im Orchester auf und wir haben jetzt in dem Fall zum Beispiel die ganzen Streicher in Wien aufgenommen und die Bläser. Wir haben die Percussion in London aufgenommen im Air Studio, was früher George Martin gehörte, ein ganz tolles Studio und die Percussionisten da sind der absolute Hammer. Also da muss man einfach nur die Augen zumachen und die spielen lassen und das bläst einen weg. Ja. Deshalb haben wir die da aufgenommen und dann haben wir das Ganze in Los Angeles gemischt und haben also bei dem Mischer Daniel Cresco heißt er, der hat halt Arrival oder Sicario, also im Westen nichts Neues, hat er gemischt und ist eigentlich ein sehr, sehr erfahrener Kino-Tonmeister sozusagen. Und der hat die Musik gemischt und dann geht's ja zum Dub und dann werden die Mixe zum Dub geschickt und da werden die dann eingebaut.
Spannend. Ja. Ich glaube, wir könnten Stunden noch darüber sprechen, wie genau die Musik entsteht. Gibt ja auch noch ein kleines Making-of, glaube ich, wo du dann noch ein bisschen mehr erklärst, auch mit Bild und wie der Film zusammenkam. Wie lang ist denn dieser Prozess von Beginn eines 90-minütigen Filmes und dem Endprodukt? Wie lang war das bei dir?
Ich würde mal sagen, es ist vielleicht 6 Monate.
6 Monate.
Ja, beziehungsweise sogar bei dem Film noch ein bisschen länger vom ersten Mal treffen, weil natürlich immer wieder der Film muss ja noch gerendert werden. Und es gibt immer wieder, bei einem Animationsfilm ist die Strecke, also die Länge der Zeit, wo man immer wieder mal Pausen hat und dann wieder loslegt, die sind anders als bei einem Spielfilm. Und dementsprechend ist man wesentlich länger. Also ich würde mal sagen, der gesamte Arbeitsprozess jetzt, wenn man den runterschrumpft auf meine Arbeitszeit, waren das vielleicht, würde ich mal sagen, 6 Monate.
Ja, was du für den Film geleistet hast, ein absoluter Wahnsinn. Ich durfte es ja schon mehrfach hören. Mhm. Du hast dich darum gekümmert, dass die Filmmusik so sensationell wird, wie sie jetzt nun ist, dass die Musik die Emotionen und Figuren und auch die Szenen verstärkt. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Lass uns doch einfach mal ganz kurz reinhören und vielleicht kannst du dann noch ein bisschen beschreiben, was wir da gehört haben. Mhm.
Thank you. Ja, also hier zum Beispiel gibt es sozusagen so einen Flug im weitesten Sinne über den Park und jetzt kommen im Prinzip verschiedenste Charaktere an verschiedenen Stellen, wie man sich halt einen Park vorstellt. Erleben halt immer sehr lustige Dinge mit verschiedensten Gegenständen und man kann in der Musik eigentlich ganz gut hören, dass einfach die Musik ganz viele unterschiedliche Bewegungen im Bild beschreiben. Auf jeden Fall hat er eine sehr positive Ausstrahlung. Man hat eigentlich das Gefühl, man würde gerne mit dabei sein und würde eigentlich den Tag im Park miterleben wollen. Und das war so ein bisschen der Ansatz für diese Musik, um ihr einfach, das Tor zu öffnen in die Welt, die dann natürlich später in Gefahr gerät und wo man aber erstmal so einen Geschmack verschafft. Und dafür benutzt man zum Beispiel sehr viel so Arpeggios, zum Beispiel solche anspielenden, fällt jemand runter, ja?
Und nicht zu viel verraten.
Nee, genau. Also es ist auf jeden Fall insgesamt, macht das halt wahnsinnig viel Spaß, zu solchen Bildern sich musikalische Ideen zu überlegen, die halt nicht nur einfach funktionieren, sondern die einfach, wenn man sie nicht, kein Bild sieht, dass es trotzdem sich anhört wie ein gutes Musikstück. Und ich glaube, darin liegt so ein bisschen die Krux, dass man ab und zu muss man das Bild auch mal ausmachen, weil man sehr schnell doch in Kategorien denkt, die dann nur noch bildorientiert sind. Aber das macht wahnsinnig viel Spaß.
Und jetzt für dich im Abschluss, Animationsfilm oder Fiction, also Realfilm?
Alles.
Alles. Ja. Was für dich, was ist es schwieriger für einen Animationsfilm oder ist es ähnlich?
Ja, es ist anders. Also ich würde mal sagen, es hat andere Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten sind vor allem, dass man wirklich mit wesentlich intensiver verbunden ist mit dem Bild als bei einem Fiction-Film. Beim Fiction-Film hat man oft, ich würde mal sagen, die Tendenz geht neben den großen Blockbustern, geht die Tendenz eigentlich im Moment eher dazu, dass man ein bisschen die Musik reduziert. Und das halte ich bei einem Fiction-Film total für wichtig. Ich zum Beispiel gab es letztes Jahr einen Animationsfilm, wo ich auch gedacht habe, da ist auch zum Beispiel zum ersten Mal habe ich gehört, dass die Musik auch reduziert ist. Mhm. Und ich glaube, das wird bestimmt auch irgendwann so sein, dass man auch Animationsfilme hat, wo man nicht immer mit allen Bewegungen mitgeht, sondern wo man einfach nochmal so eine eigene Sprache im Film entwickelt. Und das würde mich zum Beispiel sehr interessieren. Also ich hoffe, ich bin noch so lange dabei, dass ich alles mache, also alles in der Richtung nochmal ausprobieren kann.
Wir sind natürlich erstmal gespannt, wie dieses Werk insofern werden wir hoffentlich dann auch noch ganz viele andere Filme machen und dich immer wieder auch anrufen und fragen, ob du Lust hast, mitzumachen. Wenn die Fans und die Kinobesucher den Film sehen jetzt in den nächsten Wochen, dann hast du irgendwie ein Thema, was dir besonders gut gefällt? Hast du ein Lieblingsstück? Gibt es irgendwas, wo du den Zuschauern jetzt verraten kannst, eine Stelle, wo sie ganz besonders auf die Musik achten sollen?
Ja, ich würde vielleicht an zwei Stellen mal achten. Also ich würde zum Beispiel immer darauf achten, wenn der Nachtgrab auftaucht. Das finde ich, ist einer meiner Lieblingsfiguren, würde ich sagen. Und du hast ja am Anfang gesagt, der Hauschka, der kann eigentlich nur dunkle Musik. Das hat aber eigentlich nicht, also ich bin jetzt nicht nur auf den Nachtgrab gestoßen, weil ich das so gerne mag, sondern der hat so eine sehr zwiespältige Rolle und die ist sehr reizvoll. Insofern, das finde ich toll. Und ich würde sagen, beim England Race, vielleicht fällt dem einen oder anderen auf, dass da in der Musik was vielleicht Bekanntes versteckt ist.
Super, dann werden wir auf jeden Fall besonders darauf achten oder beachtet ihr da draußen besonders drauf. Ich hatte es ja schon sehen und hören dürfen. Wie gesagt, aus Düsseldorf, nicht weit weg, deutsche Produktion, tolle Zusammenarbeit, wunderschöne Musik. Du hattest vorher gesagt, es ist wichtig für dich immer eine Inspiration zu bleiben, also nicht maschinell, sage ich jetzt mal, die Dinge, weil es gibt ja einen anderen Kollegen, der aus Deutschland kommt, der eine ganze Industrie von Filmmusik erarbeitet hat, ohne das jetzt wertend zu meinen, aber du möchtest ja immer so ein bisschen doch auch deine Rückzugs- und Unabhängigkeit haben. Mhm. Woher kriegst du denn die ganze Inspiration? Ich meine, du hast wahnsinnig viel, du kommst heute extra runter nach Hus, musst aber heute Nacht, glaube ich, schon wieder zurück nach Düsseldorf, weil du erzählt hast, morgen das zwei Produktionen, also dann können wir das mit dem Bierchen trinken nochmal nachholen, dass du weiter fertig komponieren musst. Woher holst du dir Inspiration und wie holst du dir Inspiration und wie stellst du sicher, dass es auch nie zu viel wird?
Das kann ich nicht immer steuern. Also das ist wahrscheinlich auch bei dir so. Man versucht zwar Dinge zu planen, dann verschiebt sich aber das eine und das andere kommt noch hinzu. Und auf einmal hat man alles, was man eigentlich vorher gerne hintereinander gehabt hätte, kommt auf einmal alles zusammen. Und das ist zum Beispiel so ein Prozess, der schiebt sich eigentlich nach und nach manchmal in meinen Kalender. Und jetzt gerade ist halt so eine Phase, wo quasi die Filme alle fertig sind und die Inspiration ist ja im Prinzip vorbei, aber man hat halt für die Endfertigung, was ich auch bei dem Europapark-Film jetzt machen musste, ist ja, man muss ja, dann hat man alles geschrieben, dann muss man alles aufnehmen, dann muss man alles mischen, dann muss man alles abnehmen und dann muss man auch sehen, dass das, wenn das im Film ist, vernünftig sitzt. Und der Teil, der nimmt manchmal einen wesentlich größeren Teil in Anspruch als das eigentliche Schaffen. Also und ich versuche halt, für mich meine Inspiration so dadurch zu bekommen, dass ich möglichst den Teil so weit wie möglich reduziere. Also der Teil, der nichts mit Musik machen zu tun hat, dass ich den abgeben kann an andere, denen ich vertraue oder die mir dabei helfen, weil ich ja natürlich als Person nicht an drei Orten gleichzeitig sein kann. Manchmal würde ich mir das wünschen, aber es ist halt einfach nicht so. Und dementsprechend ist das ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ich gehe halt sehr gerne wandern. Also ich gehe jeden Tag eine Stunde in den Wald und bewege mich. Ich koche jeden Mittag. Das heißt, ich bin für die Familienernährung zuständig. Und das sind zum Beispiel Dinge, die mich aus so einem Druck manchmal rausnehmen und ich einfach nur ganz profane Tätigkeiten mache, die mir aber eigentlich irgendwie wahnsinnig viel Freude machen, weil es schmeckt dann nachher oder im Wald riecht's gut und die Luft ist toll und ich habe gute Gespräche. Ich nehme oft auch einen Freund mit oder manchmal auch nur meinen Hund, aber auf jeden Fall habe ich ja eine gute Zeit und da würde ich sagen, da fangen die Gehirnströme, die fangen so an zu fließen, dass ich nicht mehr Zeit empfinde. Und ich glaube, das ist vielleicht der Grund meiner Inspiration, also der Ursprung.
Also mehr das Essen oder mehr der Wald?
Beides.
Beides.
Ja, ja, beides.
Mit der Nähe zu Frankreich, bei uns ist es, glaube ich, oftmals das gute Essen.
Ja.
Aber wir gehen auch gern durch Wälder oder sind sehr gerne auch in der Natur. Mhm. Ja, nochmal vielen, vielen Dank. Es ist dir wunderbar gelungen, diesen Film umzusetzen, obwohl es ein Erstlingwerk war im Animationsbereich. Wir sind stolz, dass du eben heute hier zum 50-Jährigen dabei bist. Wir sehen uns ja dann nochmal in Berlin zur großen Deutschlandpremiere. Danke auch, dass du dir Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen, der heute ein bisschen kürzer ausgefallen ist, weil gleich noch ein paar Wingsuit-Springer über dem Himmel des Europaparks runterkommen werden. Die werden wir uns vielleicht zusammen jetzt noch anschauen. 7 years from now. Aber auch in meinem Podcast werfe ich immer so ein bisschen die Blick in die Zukunft. Meine Frage deshalb an dich, wie sieht denn die Welt in 7 Jahren aus? Macht die KI dich und deine Kollegen irgendwann mal arbeitslos? Oder wohin geht denn die Reise für Komponisten und Musikgenies wie du?
Also ich glaube, das ist muss man sehr divers betrachten. Also ich glaube, es gibt natürlich einiges, was einem Sorgen machen kann. Ich finde vor allem die Frage der Kontrolle der KI, also wer eigentlich da Rechte an was hat. Also das finde ich zum Beispiel insofern schwierig, weil man nicht genau weiß, wie das geregelt werden soll. Also das, was bei mir wichtig ist, ist, dass man nachvollziehen kann, wer der Urheber von bestimmten ausgelesenem Material ist. Aber für mich persönlich bin ich immer der Meinung, der Mensch ist eigentlich in der Lage, egal wie es gerade kommt, für sich auch Dinge zu entwickeln, die eigenwillig sind und eigenständig. Und insofern habe ich für mich persönlich, weil ich eigentlich mich bewege von links nach rechts, von oben nach unten, ich habe eigentlich nicht viel Sorge, dass mich das so betreffen wird. Ich glaube, das betrifft eher zumindest am Anfang die Kategorien, die sowieso immer sehr prozessartige Arbeit machen, also die eigentlich recht ähnlich immer wieder ist oder die sozusagen auch in der Wertschätzung jetzt nicht immer ganz oben an der oberster Stelle steht, weil ich würde nie eine KI beauftragen, für mich Musik zu machen. Also da würde ich einfach sagen, ich brauche zumindest einen Menschen, der die KI bedient. Ja, und das kann ja durchaus der sein, der gestern noch Komponist war. Der kann ja durchaus trotzdem komponieren, aber dann seine eigene KI füttern und ihr sagen, kannst du mir mal eben kurz ein Layout machen in dem Stil, wie ich es gerne machen würde. Also das kann ich mir vorstellen, aber handgemachtes ist für mich nach wie vor manchmal sogar das Bessere. Wenn man zum Beispiel Musik heutzutage auf Kassette hört, was ja gerade wahnsinnig boomt, genauso wie Schallplatten, dann muss man einfach sagen, ja, wir haben alle Möglichkeiten, aber am Ende des Tages hört man dann doch gerne Musik auf einer Kassette und hält die in der Hand und denkt, ach, super Cover, man muss wieder die Kassette auffädeln. Also es hat einen anderen Klang. Also diese Dinge, die sind manchmal viel zu sehr unterschätzt, aber die sind sehr, sehr wichtig. Also für einen Menschen finde ich, wie mich zum Beispiel, ich brauche haptische Erlebnisse und die sind nicht zu unterschätzen.
Super. Dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Der Oscar-Preisträger und Komponist der Filmmusik zu unserem großen Kinofilm, der Grand Prix of Europe, Volker Bertelmann, alias Hauschka, herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke, Michael.
Michael Mack presents The World Beyond. The Emotionees of Tomorrow. A Mack One production.